Sie hören SWR Kultur, guten Morgen. Leni Riefenstahl wird wohl noch lange in unseren Köpfen herumspuken. Für die Fortsetzung hat wohl auch die Haushälterin ihres letzten Lebensgefährtens gesorgt, die es nämlich der Journalistin Sandra Maischberger ermöglicht hat, in 700 Kisten mit dem Nachlass von Leni Riefenstahl zu wühlen, mit Bildern, Filmschnipseln, vielen Erinnerungsstücken, aus denen der Dokumentarfilmer Andres Feil eine große Dokumentation gemacht hat. Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde sie präsentiert. Übermorgen kommt sie in die deutschen Kinos und sucht natürlich eine Antwort auf die Frage, die sich alle gestellt haben, die sich mit dem Leben von Leni Riefenstahl befasst haben. War sie eine willige und auch überzeugte Propagandistin für Josef Goebbels und Adolf Hitler mit Filmen wie Triumph des Willens? War sie eine überzeugte Nationalsozialistin oder nur eine Filmemacherin, die einfach ihrer Faszination für große Bilder und die Schönheit des Körpers gefolgt ist, wie sie selbst immer gerne Glauben machen wollte? Und ich freue mich darüber, mit dem Regisseur der Kinodoku Riefenstahl zu sprechen. Hallo, Herr Feil.
Ja, guten Morgen. Hallo nach Stuttgart.
Zunächst ist es ja dieser Riefenstahl-Nachlass, also das war wahrscheinlich erstmal ein großes Aha-Erlebnis, diese unglaublichen 700 Kisten. Man fragt sich ja, wer so akribisch tatsächlich alle seine Erinnerungen aufbewahrt hat, möchte der dann nicht auch, dass alles entdeckt und aufgeblättert wird?
Ja, also es war für mich immer die Frage, inwieweit ist dieser Nachlass auch eine Falle, der natürlich dann von ihr und später vom Lebensgefährten möglicherweise präpariert worden sein könnte. Wir haben natürlich auch Lücken gefunden. Da mussten dann andere Archive nochmal befragt werden, die dann diese Lücken ausfüllen. Aber im Prinzip das Entspannende für mich war bei dieser genauen Analyse des Nachlasses, dass auf jeden Fall hat Leni Riefenstahl sehr viele Fehler gemacht. Sie hat Dinge hinterlassen, die sie belasten, die eben nicht so eindeutig, wie sie ja das ganze Leben versucht hat, ihre eigene Deutung ihrer Biografie bestätigt, sondern in vielen Risse, Widersprüche und neue Fragen aufkommen lässt. Und da bin ich natürlich sehr gerne reingegangen.
Was hat Sie bei diesen Entdeckungen am meisten fasziniert? Wo sind Ihnen vielleicht diese Widersprüche auch am deutlichsten klar geworden?
Also es gibt zwei große unterschiedliche Erzählungen. Das eine, was ihre Kindheit und Jugend betrifft. In den Entwürfen der Memoiren beschreibt sie starke, mächtige Gewalterfahrungen, also vor allem mit ihrem Vater. Und in den fertigen, in den gedruckten Memoiren taucht das nicht mehr auf. Dann kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt wieder eine erneute Opfererzählung, die sie nachher korrigiert hat, oder sind das dann doch Prägungen, die sie ja eigentlich das ganze Leben weiterverfolgt hat? Und inwieweit spricht das oder geht es über ihre Biografie hinaus? Also ist das nicht was sehr generationstypisches, diese extrem harte preußische Erziehung, die vor allem den jungen Männern ja so zuteil geworden ist, aber dann eben auch offenbar dieser jungen Frau. Und das hat mich natürlich beschäftigt, inwieweit ist sie ein Prototyp für Faschismus? Also inwieweit ist das, was in der Jugend passiert ist und dann in den 20er Jahren, wo sie den Weltkriegsveteranen begegnet ist, die eben auch wieder die Härte loben und ja, die Schwachen sind zerbrochen. Wir sind noch härter geworden und das war Voraussetzung, um uns vor der Fahne des Führers zu versammeln. Also inwieweit kann man anhand des Nachlasses genauer nachvollziehen, wie wird man eigentlich zu Faschistin? Also es kommt eben nicht plötzlich aus heiterem Himmel 1933. Und das fand ich sehr spannend, weil wir da über Leni Riefenstahl hinaus gucken und auf eine ganze Generation schauen. Und das wiederum ist auch sehr heutig. Also ich glaube, die Antworten, wie man zum Faschisten wird, das heißt also in dem Sinne zu einer Sehnsucht kommt nach einer einfachen Welt, bestimmt durch Autoritäten, mit einer klaren Trennung, die und wir, also immer die Erhabenheit der einen über die anderen, das ist ja absolut aktuell. Und das kann man halt sehr gut anhand des Nachlasses auch bei Leni Riefenstahl studieren und nachweisen.
Wie haben Sie das im Film gelöst? Sie haben schon gesagt, klar, man möchte der Frau natürlich nicht auf den Leim gehen und auch ihren Selbstbeschreibungen nicht. Haben Sie dann eine Art dialektisches Verfahren gewählt in dieser Doku, sozusagen ja das Belastende gegen eben die Selbstdarstellung zu halten, um dann zu erhärten, was sie tatsächlich glauben?
Ja, also das ist so, wie Sie es beschreiben, würde ich es vielleicht zusammenfassen, der Versuch einer Ambiguität oder einer ambivalenten Annäherung. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, nur nachzuweisen, sie lügt. Ja, im moralischen Sinne den Zeigefinger zu erheben. Und das ist relativ einfach. Wir wissen, sie lügt. Sie hat unglaublich viele Legenden in die Welt gebracht. Viel interessanter ist für mich gewesen die Frage, wofür steht die Lüge? Also wann variiert sie sie und an welchen Punkten findet sie eine komplett neue Erzählung? Also ein Beispiel zu geben, sie war Kriegsberichterstatterin in Polen Anfang September 1939 und war Zeugin eines Massakers. Das bestreitet sie in den frühen Aufzeichnungen gar nicht und später sagt sie ganz unerwartet, ich habe das alles nicht gesehen, ich habe keine Toten gesehen. Das war immerhin das erste Massaker an Juden. Und dann wird es natürlich interessant, warum widerspricht sie sich? Weil sie offenbar in diesen Entnazifizierungsverfahren und öffentlich immer gesagt hat, ich habe erst nach dem Krieg von all dem erfahren. Und dass sie selbst Augenzeugin war, es vielleicht sogar mit ausgelöst hat durch eine Regieanweisung. Das sind alles Dokumente, die dann im Nachlass kenntlich werden. Und damit stellt sich die größere Frage, war die Schuld von ihr vielleicht viel größer? Mhm. So groß, dass sie nur noch leugnen konnte, weil die Gewissheit, ja, über das Leben von 22 Menschen nicht nur verfügt zu haben, sondern sie, ja, beigetragen zu haben, dass diese Menschen ermordet werden, das ist natürlich extrem belastend.
Sie haben schon gesagt, das darf man jetzt auch nicht zu einer moralischen Frage machen oder darauf reduzieren, jetzt zu sagen, hat sie die Wahrheit gesagt, hat sie es nicht getan. Was würden Sie denn sagen in der Nachverarbeitung solcher Geschehnisse? Was hat sie tatsächlich getan? Sich einfach so, wie Sandra Maischberger das mal formuliert hat, sich so lange selbst belogen, bis sie dann ihre Geschichte einfach auch selbst geglaubt hat?
Ja, das ist extrem interessant, das zu beobachten. Also wir haben ja sehr viele Dokumente, Tondokumente, aber auch zum Teil dann Interviews. Und es wird ganz deutlich, dass sie am Anfang noch Schwierigkeiten hat zu lügen. Ja, da muss sie sich anstrengen. Da ist eine gewisse Verbissenheit und Steifheit. Und irgendwann geht die Lüge so ins Selbst über, also man könnte sagen sozusagen ich-synchron, dass sie so wirkt, als kann es nur so gewesen sein. Vor allem wird sie dann aggressiv, wenn man ihr da widerspricht und schüchtert dann Journalisten und Interviewer ein, die dann gar nicht mehr wagen, in irgendeiner Weise zu widersprechen oder nochmal eine kritische Frage zu stellen. Und auf die Weise hat sie immer wieder dann zu Lebzeiten geschafft, ihre Erzählung, ihre Biografie dann auch durchzusetzen. Und das ist schon erstaunlich, weil die Lügen so offensichtlich sind.
Welche Auswirkungen hat das für die Betrachtung Ihres Filmwerks? Was würden Sie sagen, wie sehen wir heute diese Bilder, von denen man ja denkt, das könnte für die Selbstinszenierung von faschistoiden oder totalitären Regimen wie Russland oder Nordkorea heute immer noch taugen? Aber geht man diesen Bildern wirklich noch auf den Leim? Sind die noch so suggestiv, wie sie vielleicht damals gewirkt haben?
Ja, also man muss ja leider sagen, sie sind noch sehr wirkungsvoll. Also wenn man sich die Paraden anschaut, man muss gar nicht nach Nordkorea gehen, man kann genauso gut nach Moskau gehen oder auch anderswo, dann haben diese Bilder noch eine Wirkmächtigkeit. Und das ist für mich das Erstaunliche, wie sehr sie dann doch Filmsprache mitgeprägt hat durch Triumph des Willens und Olympia. Also selbst bei Olympia habe ich dann zum Beispiel bei der Eröffnung der Winterolympiade in Peking 2022, also noch gar nicht so lange her, das war 1:1 Olympia. Sie hat Filmsprache geprägt. Umso wichtiger ist es dann, was ich die Nachtseite ihrer Ästhetik nenne, also die dunkle Seite. Und mit ihrer Feier eben des Starken, des Schönen, des Überlegenen, des Siegreichen, ist ja immer auch die Verachtung eben des vermeintlich Schwachen oder des vermeintlich Kranken, letztendlich auch eine Todesverachtung verbunden. Und das ist ein faschistisches Gen. Und da kann man sehr genau studieren, wie das Ressentiment, die Vorstellung der Überlegenheit der einen über die anderen, das ist ja ein absolut gegenwärtiges Thema. Man muss nur an den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten denken, wenn er sagt, ja, die Migranten verseuchen das amerikanische Blut und das wird einfach mal so hingenommen. Das ist faschistisch.
Der Dokumentarfilmer Andres Feil war das in SWR Kultur am Morgen über seine Kinodokumentation Riefenstahl. Ab übermorgen nun auch in den deutschen Kinos und auch voller beunruhigender Parallelen zur Gegenwart. Herr Feil, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Sehr gerne.